Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Beitrag aus unserer Podcast-Reihe mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Wir sprechen mit Professor Lorenz Hofbauer über das Thema Osteoporose bei geriatrischen Patientinnen und Patienten. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast und freue mich, dass wir hier heute ein Gespräch führen dürfen mit einem Experten im Bereich der Osteoporose und das bei geriatrischen Patientinnen und Patienten. Und dieses Gespräch ist Teil ja unserer Reihe für die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie. Und ich darf ganz herzlich begrüßen hier im Podcast Professor Lorenz Hofbauer aus Dresden. Professor Hofbauer, schön, dass Sie da sind, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Haben Sie Lust, sich einmal kurz vorzustellen den Zuhörern und vielleicht auch zu erklären, wie Sie sozusagen als Endokrinologe auch zu dem Thema der Osteoporose bei geriatrischen Patientinnen und Patienten gefunden haben?
Ja, ich bin 56 Jahre alt und bin seit 18 Jahren Leiter des Bereichs Endokrinologie, Diabetes und Knochenerkrankungen am Uniklinikum der TU Dresden und seit ungefähr 10 Jahren zusätzlich noch Leiter des Zentrums für gesundes Altern, in dem auch die Altersmedizin angesiedelt ist. Ich habe seit den Anfängen meiner klinischen Arbeit, seit Mitte der 90er Jahre, zunächst in München, dann an der Mayo Klinik, Endokrinologie gemacht und auch von Anfang an die Verbindung zum Knochenstoffwechsel gesucht, weil der Knochen im Wesentlichen von Hormonen reguliert wird. Und diese Kombination fand ich naheliegend und es war auch die Kombination eines eher kleinen Faches wie der Endokrinologie mit einer Volkskrankheit der Osteoporose. Also es ist ein exzellentes Betätigungsfeld und seit 10 Jahren mit dem Schwerpunkt dann ausgeweitet noch auf die Altersmedizin.
Vielleicht könnten Sie zum Anfang auch noch mal so ein bisschen die Wichtigkeit des Themas herausstellen. Also wenn wir uns so ein geriatrisches Patientengut anschauen, wie häufig ist das denn überhaupt, dass Patientinnen und Patienten Osteoporose haben? Und welche Konsequenzen hat das auch für das Leben der Patienten?
Also man geht epidemiologisch davon aus, dass jede zweite Frau und jeder fünfte Mann im Laufe ihres oder seines Lebens eine osteoporotische Fraktur erleiden wird. Damit ist das eine absolute Volkskrankheit und eine häufige Krankheit, vor allem des höheren Alters. Das Alter selbst ist für viele Krankheiten wie auch Parkinson oder Alzheimer-Demenz, aber eben auch Osteoporose, der treibende Faktor. Und daher ist es ein naheliegendes Thema und ein Thema, was sowohl aus wissenschaftlicher, medizinischer, aber auch aus Versorgungssicht her enorme Bedeutung hat in der Medizin.
Was unterscheidet eigentlich die Osteoporose an sich als Krankheit von dem, ja, sage ich jetzt mal, physiologischen Alterungsprozess, den die Knochen ja vielleicht auch durchlaufen bei Menschen in höheren Altersgruppen?
Ja, es ist letztlich ein Kontinuum die Frage ist sozusagen, gibt es Menschen, die am Knochensystem schneller altern als ihr gesamter restlicher Körper altert? Die Antwort ist ja, denn das beginnt im Prinzip mit ungünstigen genetischen Voraussetzungen. Also beispielsweise beide Eltern haben eine Osteoporose und hatten Hüftfrakturen, aber auch bestimmte Lebensstilveränderungen, also extremes Untergewicht beispielsweise oder auch die Einnahme von Säureblockern, von Cortisonpräparaten oder auch die Therapie mit bestimmten Krebsmedikamenten, antihormonellen Therapieformen. Das führt dazu, dass der ansonsten relativ langsame Alterungsprozess des Knochens beschleunigt abläuft und damit auch die Knochenbruchschwelle schneller unterschritten wird. Und damit kommt es eben auch bei relativ einfachen Bagatellverletzungen, wie zum Beispiel dem Sturz aus dem Stehen, dann nicht nur zu blauen Flecken, sondern tatsächlich auch zu Knochenbrüchen.
Man könnte ja fragen, ist es überhaupt sinnvoll, sich mit dem Thema Osteoporose therapeutisch auseinanderzusetzen im hohen Alter? Man könnte ja sagen, das Kind ist ja möglicherweise sowieso schon in den Brunnen gefallen, wenn ich einen 70, 80 oder 90-jährigen Mann vor mir habe. Ist das falsch?
Ja, es ist so, dass es auch 70, 80, 90-jährige Menschen gibt, die noch relativ knochengesund sind, die keine Osteoporose haben und die auch keine Osteoporose-Therapie benötigen. Die haben vielleicht einige Dinge anders gemacht als diejenigen, die Osteoporose hatten. Die haben sich vielleicht etwas gesünder ernährt, vielleicht mehr Kalzium, mehr Vitamin D gegessen, mehr Muskulatur vielleicht aufgebaut oder bewahrt im Alter. Und sie haben vielleicht auch Glück oder auch die Umstände haben dafür gesorgt, dass sie seltener stürzen. Denn Sturz und osteoporotische Fraktur gehören vor allem im Alter immer ganz eng zusammen.
Aber Sie würden schon sagen, dass die Patienten, die wir vielleicht rausfiltern, zum Beispiel im Rahmen von einem geriatrischen Krankenhausaufenthalt, dass es dann auch noch lohnt, sich über therapeutische Möglichkeiten Gedanken zu machen? Oder ist das Ganze dann schon zu weit fortgeschritten, dass medikamentöse Behandlungsformen da greifen könnten?
Also es gibt verschiedene Szenarien, beispielsweise in der Alterstraumatologie nach einer hüftnahen Fraktur, die ja auch ein Zeichen ist für eine stattgehabte Osteoporose, eine manifeste Osteoporose, wie das genannt wird. Da ist im Prinzip die Diagnose einer Osteoporose glasklar, da braucht man auch wenig zusätzliche Diagnostik. Und diese Patientinnen und Patienten sollten alle antiosteoporotisch behandelt werden, denn sie haben, wenn sie diese Hüftfraktur überleben, ein sehr hohes Risiko, sich erneut einen Knochenbruch zuzuziehen. Bei anderen Patienten, die ansonsten weitgehend gesund sind, also die beispielsweise in unsere Ambulanz kommen und noch selbstständig leben, da ist es so, dass einige tatsächlich die Osteoporose als ihre einzige Krankheit haben oder noch relativ überschaubare Nebenerkrankungen. Und da gilt vor allem, dass besonders wirksame Medikamente, und die gibt es für die Osteoporose-Therapie, immer dort sehr gut wirken, in den Situationen, in denen das Risiko für Osteoporose sehr ausgeprägt ist. Und das sind eben nun mal die hochbetagten Patientinnen und Patienten. Das heißt, gute Medikamente wirken bei schwerer Krankheit besonders gut. Und aus dieser Verbindung sollte man auch ältere Menschen diese wirksamen und auch insgesamt sehr sicher anzuwendenden Behandlungen nicht vorenthalten.
Das heißt, das ist ja eine wichtige Kernaussage dieses Gespräches. Das heißt, dieser Gedanke, dass möglicherweise eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, auch im hohen Alter, was die Knochengesundheit betrifft, was die Prävention von Frakturen betrifft, das ist also falsch. Man sollte schon auch bei Menschen, die ein hohes Frakturrisiko durch Osteoporose haben, eine ja möglicherweise auch aggressive antiosteoporotische Therapie forcieren.
Genau, es geht im Prinzip darum, entweder Primärprävention, es tritt gar keine Fraktur auf, oder eben die Sekundärprävention, es ist eine Fraktur aufgetreten. Manchmal sind das ja auch zum Beispiel distale Radiusfrakturen beim Sturz, bei einer Bewegung als rote Flagge dafür, dass eine Osteoporose vorliegt, und dann kann durch entsprechende konsequente Therapie beispielsweise eine Wirbelkörperfraktur oder die noch weitaus gefürchtete Hüftfraktur vermieden werden. Und das ist für das Überleben und auch für die Lebensqualität ganz entscheidend. Man muss bedenken, dass ungefähr Pi mal Daumen im ersten Jahr nach einer Hüftfraktur bis zu 30% der Betroffenen versterben. Ungefähr 30% sind dauerhaft auf Hilfe angewiesen und nur 40% erholen sich wieder in die Selbstständigkeit. Daran kann man schon ermessen, dass man rechtzeitig behandelt, vor allem diese Hüftfrakturen versuchen muss zu reduzieren.
Sie haben jetzt gerade schon mehrfach das Thema Frakturen angesprochen. Das heißt, viele Patientinnen und Patienten fallen uns deshalb auf, weil sie gestürzt sind und sich vielleicht unter einem nicht so adäquaten Trauma eine Fraktur zugezogen haben. Gibt es andere klassische Szenarien, wo so eine Osteoporose mal auffallen kann? Das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil ist, was würden Sie denn empfehlen, was man für Screening-Methoden durchführt zum Beispiel im klinischen oder auch im ambulanten Setting, damit man diese Patienten halt auch vielleicht vor einer Fraktur findet, damit man möglichst eben eingreifen kann, bevor was kaputt gegangen ist.
Ja, also es gibt einige Frakturtypen, die tatsächlich auffallen durch eine Fraktur und dann ist sofort eine Bewegungsbeeinträchtigung die Folge. Hüftfraktur oder Unterarm- oder auch Oberarmfraktur sind da zu nennen, aber auch zum Beispiel Beckenringfraktur. Aber es gibt die Wirbelkörperfrakturen, die sind nicht unbedingt sofort auffallen, sondern die können zum Beispiel über Rückenschmerzen oder auch gelegentlich, wenn mehrere aufgetreten sind, durch eine Minderung der Körperhöhe auffallen. Also beispielsweise jemand ist 3 bis 4 Zentimeter kleiner geworden über die Jahre oder es sind starke Rückenschmerzen, die vom Charakter her komplett neu sind. Dann muss man tatsächlich auch ohne Sturz zuvor daran denken, dass eine Wirbelkörperfraktur aufgetreten ist. In allen Fällen gilt die körperliche Untersuchung, die Bildgebung, die kann feststellen per Röntgen, Kernspin oder CT, das ist die Bildgebung vor allem der Wirbelsäule und anderer Frakturtypen, aber der Goldstandard der Osteoporose-Diagnostik, vor allem dann, wenn keine Frakturen aufgetreten sind, ist tatsächlich die sogenannte DXA-Messung, ein röntgenbasiertes Verfahren, was schmerzfrei ist, was eine sehr geringe Strahlenbelastung hat und auch in Deutschland flächendeckend vorhanden sein dürfte, sowohl in Krankenhäusern als auch bei spezialisierten Niedergelassenen. Diese DXA-Messung ist die Basis für die Diagnostik und letzten Endes auch die Therapieentscheidung bei Osteoporose.
Gibt es denn aus Ihrer Erfahrung geeignete Screening-Methoden, zum Beispiel mithilfe der DXA-Untersuchung? Also wenn Sie sagen, dass jede zweite ältere Frau zum Beispiel eine Osteoporose hat, dann müsste man ja darüber nachdenken, auch ja regelmäßig und häufig diese Untersuchung durchzuführen. Ist das klinische Realität oder?
Das kommt etwas darauf an, auf die Versorgungssituation. In Ballungsgebieten ist das Angebot besser, im ländlichen Raum ist es etwas schlechter. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass zum Beispiel jede Frau, die wegen Brustkrebsbehandlung einen sogenannten Aromatasehemmer erhält oder auch jeder Patient, der eine hochdosierte Cortisontherapie bei einer rheumatologischen Erkrankung bekommt, mit dem Verschreiben dieses Medikaments, dieses potenziell knochenschädigenden Medikaments, auch eine Knochendichtemessung erhalten soll. Ja. Das hängt immer davon ab, wie die Situation ist, aber das ist auch in den Leitlinien ganz klar geregelt.
Können wir nochmal kurz über die Primärprävention sprechen? Das ist ja eigentlich die Königsdisziplin, muss man sagen. Was würden Sie sagen, also was wird in Ihrer Klinik zum Beispiel den Menschen mit höherem Alter, mit höherem Lebensalter empfohlen, damit es eben nicht zu einer Osteoporose kommt? Was sind da aus Ihrer Sicht die wesentlichen Aspekte und was ist vielleicht auch der Unterschied zu jungen Menschen?
Ja, die Primärprävention sollte noch viel früher starten, also nicht erst mit 70 oder mit 50. Es beginnt letzten Endes schon in der Kindheit ein gesunder Lebensstil mit möglichst wenig Alkohol und gar keinen Zigaretten, ausreichend Kalzium, proteinreiche Ernährung, Normalgewicht, keine Diäten, kein Untergewicht. Das sind sozusagen die Basis dafür, dass die Knochendichte sich maximal ausbildet. So zwischen 20 und 30 Jahren haben wir die Haupt- oder die maximale Knochendichte. Und von dieser Höhe, von diesem Knochenplateau aus, geht es dann so ab 50 ungefähr immer etwas bergab. Je höher wir das aufgebaut haben, desto höher liegen wir. Und danach geht es darum, weiterhin aktiv zu bleiben, die Ernährung hochwertig zu gestalten, auch im höheren Alter möglichst versuchen, keine Mangelernährung aufkommen zu lassen. Das sind dann teilweise auch Aspekte der Zahnversorgung, das Essensangebot. Die Muskelkraft ist entscheidend, die Koordination, dass also Stürze beispielsweise nach Möglichkeit vermieden werden. Das sind so allgemeine Maßnahmen. Calcium ist entscheidend, idealerweise über die Nahrung, so 1000 bis 1200 Milligramm etwa pro Tag. Und Vitamin D. Die Vitamin D-Versorgung ist auch ganz entscheidend. Und das ist immer noch etwas kontrovers diskutiert. In der Osteoporose-Prävention und Therapie verschreiben wir Vitamin D. In der Primärprävention bei ansonsten gesunden Erwachsenen ist es nicht empfohlen, dass Vitamin D regelmäßig eingenommen werden soll. Also da gibt es auch teilweise noch einige Bereiche, in denen das kontrovers diskutiert wird. Aber das ist für den Knochen zumindest alles sehr, sehr gut etabliert.
Wenn wir dann einmal zu den Medikamenten kommen können, die bei einer schon manifesten Osteoporose eine Rolle spielen, insbesondere jetzt auf die geriatrischen Patientinnen und Patienten geschaut. Welche Medikamente sind da eine Option?
Bei den Medikamenten unterscheidet man die sogenannten Antiresorptiva, die den Knochenabbau verringern, und die osteoanabolen Therapieverfahren, die den Knochen aufbauen. Letztere, die Knochenanabolen Therapeutika, sind eher etwas für den Spezialisten bei ausgeprägten Knochenverlust, bei Frakturen niedriger Knochendichte, sind Medikamente, die injiziert werden müssen, entweder täglich, wie das Teriparatid, oder alle 4 Wochen, wie das Romosozumab. Das ist vielleicht etwas tatsächlich für den Spezialisten, aber auch da gibt es immer wieder auch sehr alte Patienten, die davon profitieren. Weitaus geläufiger ist den meisten geriatrisch Tätigen sind die Antiresorptiva. Da unterscheidet man grob 2 Gruppen, die Bisphosphonate, die gibt es schon seit 30, 40 Jahren etwa, und das Denosumab, das gibt es seit gut 10 Jahren. Bei den Bisphosphonaten gibt es Wochentabletten, Alendronat und Resedronat, und eine Jahresinfusion. Da gilt es herauszufinden, welche Begleiterkrankungen die Patienten haben. Zum Beispiel diese Wochentabletten können nicht gut eingenommen werden, beispielsweise wenn jemand Säureblocke hat oder Schluckbeschwerden hat oder ein Magengeschwür, weil sie gastrointestinale Nebenwirkungen machen. Diese Jahresinfusion, sogenannte Zoledronsäure, das ist ein gutes Medikament, was dann für 1 Jahr einen antiresorptiven Knochenschutz bietet. Haben wir sehr häufig auch bei älteren Menschen eingesetzt. Bei all diesen 3 Bisphosphonaten ist allerdings auf die Nierenfunktion zu achten, die im Alter manchmal eingeschränkt sein kann. Und unterhalb einer glomerulären Filtrationsrate, so von 30 bis 40 Milliliter pro Minute, sind die mit Vorsicht zu genießen. Oder sind eben kontraindiziert, genauer gesagt. Und das Denosumab, was ich erwähnt hatte, das ist ein anders wirkendes Medikament. Das kann subkutan, also unter die Haut, alle 6 Monate gegeben werden. Und das ist unabhängig von der Nierenfunktion, gerade in den älteren Patienten-Situationen ist das ein sehr gutes Medikament, weil das sehr schnell und komplikationslos gegeben werden kann, selbst ohne Infusion. Die Schattenseite oder nochmal neu, der Nachteil von Denosumab ist allerdings, dass es alle 6 Monate immer wieder gegeben werden muss. Und zweitens, dass man nicht so einfach nach längerer Behandlung ohne Anschlusskonzept aufhören kann, sondern eine Anschlusstherapie braucht. Aber mit der Jahresinfusion Zoledronsäure und der Halbjahres-Subkutan-Injektion von Denosumab haben wir gerade für die älteren Menschen 2 sehr gute und sehr wirksame und insgesamt sehr sichere Osteoporose-Therapeutika zur Verfügung.
Und das wären auch Medikamente, die, also diese antiresorptiven Medikamente, das wären auch Medikamente, die sozusagen durch den Hausarzt, durch die Hausärztin gegeben werden könnten?
Im Prinzip ja. Das ist kein Problem. Subkutane Injektion ist überhaupt kein Problem und intravenöse Infusion in den meisten Hausarztpraxen auch nicht. Es gibt manchmal so Vorbehalte wegen der Kosten, aber es gibt für Zoledronsäure gibt es auch schon Generikum und bei Denosumab ist das auch bald der Fall. Und es sind sehr, sehr wirksame, gut wirksame und auch insgesamt gut verträgliche Medikamente. Das Denosumab ist noch etwas verträglicher als die Zoledronsäure. Da kann es in 10% der Fälle zu einer akuten Phasereaktion, also zu Fieber, kommen. Ohne dass das die Wirksamkeit beeinträchtigen würde.
Und die Medikamente, die jetzt knochenanabol wirken, Sie haben gesagt, dass die in die Hände von Experten gehören. Wer würde sich da verantwortlich fühlen sozusagen für?
Also zu den Experten würde ich auf jeden Fall die Osteologen DVO zählen. Das sind diejenigen Ärzte unterschiedlicher Fachärztherkunft, die Zusatzausbildung Osteologie haben, also Spezialisten sind für die Behandlung von Knochenerkrankungen. Da gibt es auch beim DVO auf der Homepage des DVOs gibt es auch ein Suchmodul, eine Suchmaske, über die man Postleitzahlen getriggert auch den nächstgelegenen Osteologen suchen kann. Die sollten alle imstande sein, diese osteoanabolen Therapeutika einzusetzen.
Bedarf es eigentlich eines Protokolls sozusagen, um die Therapie weiter zu überwachen? Also ist es notwendig, zum Beispiel Verlaufs-DXA-Untersuchungen durchzuführen im Rahmen einer Therapie?
Ja, allerdings ist in der klassischen Osteoporose-Therapie die Verlaufs-DXA-Messung erst nach 3 Jahren sinnvoll. Denn die meisten Therapiestudien haben eine 3-jährige Therapiezeit und erst dann ist es sinnvoll, dass die Knochendichte idealerweise mit der selben Methode und auch mit demselben Gerät nochmal überprüft wird. Das dient dazu, auch um festzustellen und auch dem Patienten zu signalisieren, diese aufwendige Therapie hat gewirkt. Es war also gut zu investieren. Man sieht auch, wie viel die Knochendichte besser geworden ist. Man sieht in sehr seltenen Fällen, wenn es zu einem Therapieversagen kommt. Und dann muss man sich auch als Arzt immer fragen, habe ich vielleicht irgendetwas übersehen? Es gibt ja auch andere Grundkrankheiten, die mit einer Osteoporose verbunden sein können, zum Beispiel Knochenmarkerkrankungen, ein multiples Myelom oder eine sogenannte MGUS, monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz. Und da muss man überlegen, gibt es eine Ursache vielleicht, die die Osteoporose verursacht hat, die ich übersehen habe. Dieses Therapieversagen ist allerdings, wenn man das ausgeschlossen hat, insgesamt sehr, sehr selten. Das wäre zum Beispiel auch zu vermuten, wenn jemand trotz glaubhaft guter Compliance der Osteoporose-Therapie weiterhin Knochenbrüche erleidet. Das wäre auch ein Hinweis, dass entweder irgendetwas übersehen worden ist oder die Dynamik der Knochenerkrankung der Osteoporose zu hoch ist. Und in diesen Fällen muss man tatsächlich gelegentlich auch seine Therapie nochmal revidieren, beispielsweise von einer antiresorptiven Therapie dann umstellen auf eine osteoanabole Therapie. Aber das ist in höherem Alter eher selten der Fall.
Oft ist es ja so, dass wir bei unseren geriatrischen Patientinnen und Patienten, dass die Osteoporose sozusagen ein Problem von vielen ist. Also Thema Sarkopenie, Thema Kachexie, Gangstörung, Schluckstörung, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Ich kann mir vorstellen, dass es wichtig ist, das Ganze möglichst interdisziplinär und auch interprofessionell zu betrachten und auch nicht nur zu fokussieren eben auf den Knochenstoffwechsel. Wie sind so da Ihre Erfahrungen und wie wird das vielleicht auch in Ihrem Zentrum umgesetzt?
Ja, ganz, ganz richtig. Also die Beurteilung und Betrachtung der Gesamtsituation eines Menschen ist ganz entscheidend. Es gibt oft in der Altersmedizin Situationen, da ist das akute Problem, beispielsweise die Covid-Infektion oder der Parkinson oder auch die Herzkranzgefäßverengung, natürlich das akute Problem. Und wir sehen dann viele in unseren Stationen oder Ambulanzen, bei denen das erstmal das Hauptproblem ist. Aber im Lauf der Zeit kristallisiert sich dann doch heraus, dass auch eine Osteoporose vorliegt. Und wenn beispielsweise jemand mit Morbus Parkinson dann gut eingestellt ist, dann demaskiert sich letzten Endes ja auch die Sarkopenie und auch das Sturzrisiko und die Osteoporose. Und dann ist letzten Endes ja sein Wohlergehen und auch seine Lebensqualität ja auch davon abhängig, ob er sich zum Beispiel bei Stürzen den Knochen bricht. Das heißt, diese Priorisierung der einzelnen miteinander in Wettbewerb stehenden Krankheiten, die ist auch dynamisch. Die muss natürlich auch im Rahmen von eines oder mehrer Krankenhausaufenthalten auch durch ein geriatrisch geschultes Auge dann vorgenommen werden. Und klar, wenn man natürlich aus der Osteoporose-Ecke kommt, sieht man alles so ein bisschen durch diese Brille. Aber mir ist schon natürlich auch klar, dass es viele andere Dinge gibt, die für die Patienten und auch für die Familien jetzt erstmal von größerem Stellenwert sind, akut gesehen.
Zum Schluss würde ich Sie gerne noch fragen, Professor Hofbauer, wie ist das so aus Ihrer Sicht zum Thema oder mit dem Thema Physiotherapie? Welchen Stellenwert hat das? Inwiefern muss man vielleicht auch die Leute ein bisschen, wie soll ich sagen, freundlich dazu anhalten, mehr Sport zu machen? Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht? Auch wenn wir jetzt nochmal das Thema Sarkopenie und Osteoporose und andere häufige geriatrische Syndrome zusammen betrachten.
Ja, also es ist in der Tat so, dass die meisten Knochenmedikamente, die meisten Osteoporose-Medikamente wirken besser und werden potenziert durch gleichzeitiges körperliches Training, weil einfach durch den Muskelzug am Knochen Reize gesetzt werden, die zusammen mit der pharmakologischen Therapie zu einer besseren Knochenfestigkeit, aber auch zu einer Kräftigung der Muskelknochenachse führen. Und das muss im Alter kein Leistungssport sein. Das sind die 8.000 bis 10.000 Schritte, da wären wir schon sehr zufrieden. Die 10 Stockwerke, die man vielleicht täglich geht. Treppensteigen ist so die Königsdisziplin in der Altersmedizin. Und ja, eine gute Mischung, gerade bei Physiotherapie aus kardiovaskulär, koordinativ und Kraft. Und ich denke vor allem, die Kraft wird im Alter immer etwas unterschätzt. Man braucht einfach gute Quadrizepskraft, gute Beinkraft, auch Griffkraft beispielsweise, um in kritischen Situationen glimpflich davonzukommen, um vielleicht nicht zu stürzen. Und deswegen ist das A und O. Und dazu braucht es natürlich auch ausreichend sowohl von der Kalorienmenge, aber auch von der Proteinmenge und dem Proteingehalt ausreichende Ernährung. Das sind ja allgemeine physiologische und auch sportmedizinische Prinzipien, von denen wir wissen, dass sie auch im Alter weiterhin Gültigkeit haben.
Professor Hofbauer, vielen, vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick in dieses Thema Osteoporose gegeben haben bei Patientinnen und Patienten, die in das geriatrische Kollektiv fallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Das, was ich mitgenommen habe, ist, dass es auf jeden Fall nicht zu spät ist, bei älteren Menschen auch über eine ja effektive und aggressive Therapie nachzudenken und die auch umzusetzen, und dass es wichtig ist, Sport dazu zu machen. Das ist also ein wichtiger Aspekt, der auch dazu führt, dass die Therapie medikamentös gesehen besser wirken kann.
Genau so ist es. Also mein Rat ist, bitte bleiben Sie in Bewegung.
Perfekt. Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.